eine schlechte Nachricht, weil jetzt weiter rechte Hetze verbreitet werden kann?
Ja, das kann man so sehen. Tatsächlich ist Kompakt ein rechtsextremes Magazin, das verbreitet Antisemitismus, Verschwörungserzählungen, Geschichtsrevisionismus. Also das ist wirklich unerträglich, was da publiziert ist. Insofern kann man sagen, ein schlechter Tag. Gleichzeitig muss man halt sehen, dass eben auch solche rechtsextremen Magazine von der Pressefreiheit geschützt sind. Und ja, die Pressefreiheit wurde jetzt schon ein bisschen höher gewichtet vom Bundesverwaltungsgericht. Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf andere Fälle haben. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung aus Sicht der Meinungs- und Pressefreiheit.
Dass das Verbot aufgehoben wurde, begrüßt du aber eher.
Genau, also im Ergebnis würde ich dem wohl zustimmen. Schon im Ansatz halte ich es für verfehlt mit diesem Instrument des Vereinsverbots. Also hier wurde ja die Kompakt GmbH als Verein verboten, mit diesem Instrument gegen Presseorganisationen vorzugehen. Das ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass dieser Trick versucht wurde. Es kam ja auch schon bei kurdischen Medienorganisationen und bei links unten in die Media zur Anwendung des Instruments des Vereinsverbotes. Und das halte ich für verfehlt. Es gibt also für Presserecht und für Medienrecht sind eigentlich die Länder zuständig. Es gibt die Pressegesetze der Länder, es gibt den Medienstaatsvertrag, die ermöglichen auch das gezielte oder teilweise zumindest das gezielte Vorgehen gegen einzelne rechtswidrige Inhalte, aber eben nicht ein komplettes Verbot eines gesamten Mediums. Und jetzt diesen juristischen Trick anzuwenden, hier mit dem Vereinsrecht dann die hinter dem Medium stehende Organisation zu verbieten, das halte ich schon für verfehlt. Und aus dem Grund hätte eigentlich das Verbot schon aufgehoben werden müssen.
Heißt dann, das Bundesverwaltungsgericht erklärt ja entgegen der Auffassung der Klägerin, also entgegen der Auffassung von Kompakt, sei das Vereinsgesetz anwendbar. Eine Entscheidung, die du in dem Fall in dieser Ausführung kritisieren würdest.
Genau, also das kam jetzt auch, muss man dazu sagen, nicht besonders überraschend. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass auch schon in anderen Fällen das Vereinsrecht gegen Medienorganisationen angewendet wurde. Und da hatte das Bundesverwaltungsgericht daran auch nichts auszusetzen. Also das ist jetzt keine neue Entscheidung. Was das Bundesverwaltungsgericht dann sagt, ist, dass dann im Rahmen der Prüfung, ob das Verbot gerechtfertigt ist, dann schon die Meinungs- und Pressefreiheit berücksichtigt werden darf und muss und dass die halt nicht durch das Verbot unterlaufen werden darf. Also ein Verbot darf kein Mittel sein, sagt das Bundesverwaltungsgericht, um an sich zulässige Meinungs- oder von der Meinungs- und Pressefreiheit geschützte Meinungen und Publikationen zu unterbinden. Inwiefern da sozusagen jetzt eine strenge Prüfung auch anhand der Presse- und Meinungsfreiheit stattgefunden hat, das wird sich zeigen, wenn die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen. Die Pressemitteilung klingt für mich jetzt erstmal so, dass es nicht, dass da ja zumindest kein besonders strenger Maßstab angelegt wurde, insbesondere nach der Wunsiedel-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, also auch eine Entscheidung, die zu rechtsextremen Äußerungen ergangen ist, geht die Meinungsfreiheit eben sehr weit und man darf eben nicht einfach verfassungsfeindliche Meinungen verbieten, sondern es muss halt immer noch diese Rechtsgutsgefährdung hinzukommen, das beispielsweise bei der Volksverhetzung oder bei einer Beleidigung. Und ob das jetzt hier sozusagen als Maßstab angewendet wurde, das wird sich zeigen. Also die Pressemitteilung klingt da eher so, als hätte man recht weitgehend hier diese verfassungsfeindlichen Äußerungen ausreichen lassen.
Wir hatten schon nach dem Verbot durch Innenministerin Nancy Faeser einmal ein Gespräch miteinander geführt. Daran beteiligt war auch der linke Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, der ausgeführt hat, dass die Inhalte der Kompakt-Zeitung ganz konkret gefährlich sind für Minderheiten, dass sich Hetze bei der Kompakt dann in Taten gegen Minderheiten quasi übersetzt. Wenn du jetzt es begrüßt, dass das Verbot aufgehoben wurde, Negierst du dann nicht ein bisschen diese Gefahr, die von Compact ausgeht?
Nein, ich denke, dass es, auch wenn man sozusagen das Instrument des Vereinsrechts nicht anwendet, gibt es noch verschiedene Instrumente, um auch gegen Äußerungen vorzugehen, die Schwelle zur Rechtsgutsgefährdung überschreiten, also insbesondere strafrechtliche Instrumente. Im Medienstaatsvertrag gibt es auch aufsichtsrechtliche Instrumente. Die Frage ist natürlich, wird die Schwelle übertreten tatsächlich? Also bei Aufrufen zu Gewalt zum Beispiel ist es recht eindeutig. Bei hetzenden Veräußerungen kann das auch der Fall sein. Also bei der Volksverhetzung, da braucht man halt immer noch diese Gefahr für den öffentlichen Frieden. Das ist mitunter eine schwierige Abgrenzung und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass es eine Ausweitung in diesen Bereichen auch immer die Gefahr in sich birgt, den Diskurs zu weit einzuschränken. Also je weiter man sozusagen dann auch die Taten anderer zurechnet zu einer Person, die erstmal sozusagen nur in Anführungsstrichen eine Äußerung tätigt, das kann natürlich die Kommunikation einschränken und deswegen muss da natürlich sehr genau geprüft werden, ob eine konkrete Aussage schon so eng verknüpft ist dann mit einer potenziellen Gewalttat dann später beispielsweise, dass es gerechtfertigt ist, sie zu verbieten.
Aber wenn so vorgegangen wird, wie du das jetzt vorschlägst, strafrechtlich gegen einzelne Inhalte, zum Beispiel mit dem Vorwurf der Volksverhetzung, dann findet so ein Vorgehen immer im Nachhinein statt. Die Hetze hat schon stattgefunden und eventuell dann auch dazu geführt, dass sich Menschen zu Taten gegen Minderheiten berufen fühlen.
Ja, also erstmal sind natürlich strafrechtliche Ermittlungen mit einer Sanktion verbunden. Das heißt, Personen werden sich auch vorher schon natürlich überlegen, ob sie das machen werden. Es kann auch dazu führen, dass im Nachhinein Zeitungsausgaben beschlagnahmt werden etc. Also das kann schon auch dazu führen, dass sich Leute vorher Gedanken machen. Aber, und dazu muss man sagen, das Grundgesetz kennt halt das Zensurverbot. Und das heißt, das Grundgesetz geht erstmal davon aus, vor der Veröffentlichung einer Publikation soll kein Staat sozusagen eingreifen können, sondern erst danach kann dann möglicherweise strafrechtlich dagegen vorgegangen werden. Und das ist das, was das Grundgesetz so will. Und das hat letztendlich auch eine schützende Funktion für den Diskurs. Und ja, man muss sich klar werden, dass man dann auch es gewisserweise hinnehmen muss, dass rechtswidrige Äußerungen möglicherweise für eine kurze Zeit öffentlich getätigt werden und dann erst im Nachhinein dagegen vorgegangen werden kann.
Ist das im Sinne des Minderheitenschutzes im Fall von Compact nicht höchst unbefriedigend?
Das ist im Einzelfall unbefriedigend, das stimmt, aber muss man verschiedene Grundrechte miteinander in Ausgleich bringen und die Alternative, so ein präventives Vorgehen gegen Meinungsäußerungen ist auch schwierig. Also das sehe ich beide Ziele sind sozusagen in dem Fall nicht kompatibel und da muss man halt irgendwie einen Ausgleich finden.
Das Bundesverwaltungsgericht führt ja aus, dass ein Vereinsverbot nur verhältnismäßig ist, wenn sich die verfassungswidrigen Aktivitäten für die Vereinigung als prägend erweisen. Das sei im Fall von Compact jetzt nicht der Fall gewesen. Teilweise wird das jetzt so kommentiert, dass jede Hetze möglich ist, wenn man nur genügend Kochrezepte ebenfalls in die Zeitung bringt. Ist das eine Kritik, der du dich anschließen würdest?
Ja, also ich finde ja dieses Kriterium, wo mit dem das Bundesverwaltungsgericht jetzt das Verbot gekippt hat, auch nicht besonders überzeugend. Ich finde, man hätte es eigentlich schon aus anderen Gründen das Verbot kippen müssen, weil auch dieses Kriterium der verfassungsfeindlichen Prägung natürlich sehr viel Spielraum für die Verbotsbehörden und dann letztendlich für die Gerichte lässt und damit auch eine gewisse Unsicherheit schafft, auch für andere Medien. Zur Ehrenrettung des Bundesverwaltungsgerichts würde ich aber schon dieser Auffassung widersprechen, dass jetzt einfach nur andere Beiträge beigemischt werden können und dann, also andere unbedenkliche Beiträge beigemischt werden, dann entgehe man dem Verbot. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Eilentscheidung, also vom letzten Jahr, hatten sie schon näher ausgeführt, was sie unter dieser Prägung verstehen und haben da auch gesagt, dass es keine rein quantitative Betrachtung ist, sondern eine wertende Betrachtung. Das heißt, man zählt nicht einfach nur die Artikel, die verfassungsfeindlich sind und stellt die denen gegenüber, die nicht verfassungsfeindlich sind, sondern man versucht da auch irgendwie eine gewisse Wertung reinzubringen. Wie wichtig sind dann beispielsweise einzelne Beiträge? Und wenn man da einfach nur eine Reihe von Kochrezepten noch mit reinpackt in die Zeitung, dann wird man wohl sagen können, dass die halt nicht so besonders wichtig sind und dann die verfassungsfeindlich oder der verfassungsfeindlichen Prägung nicht entgegenstehen. Also so ehrlich muss man dann auch sein, dass das Bundesverwaltungsgericht das nicht so einfach macht. Aber ja, es ist natürlich so, dass gewisse verfassungsfeindliche Inhalte damit hingenommen werden und vielleicht kann man das auch durchaus ist das auch naheliegend, weil man bedenkt, dass auch gezielt gegen einzelne Beiträge natürlich vorgegangen werden könnte. Das gibt das nur einfache Recht momentan teilweise nicht vor. In den Pressegesetzen gibt es gar keine Vorschriften dazu teilweise. Aber der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erfordert natürlich, dass wenn es möglich ist, gegen einzelne, also wenn es faktisch möglich wäre, gegen einzelne Beiträge vorzugehen, dass man dann das erstmal macht, bevor man halt eine ganze Zeitung verbietet.
Ja, ein Vergleich dieser Entscheidung mit dem Fall von Indie Media links unten bietet sich natürlich auch an. Was sagt die Entscheidung denn für diesen Fall, wenn die mutmaßlichen BetreiberInnen von Indie Media links unten sich zu Indie Media links unten bekannt hätten, hätte dann das Bundesverwaltungsgericht auch entschieden, dass das Verbot rechtswidrig ist?
Ja, also ganz sicher kann man da natürlich nicht sein. Es war ja damals so, dass eben genau, also die Personen, die Indie Media betrieben haben, nicht geklagt haben, beziehungsweise auch Indie Media als Verein oder als Organisation selbst nicht geklagt hat, weil halt niemand für sie sozusagen aufgetreten ist als Vertreter von Indie Media. Deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht damals halt nur geprüft, ist das Vereinsrecht überhaupt anwendbar und haben dann nicht mehr geprüft, liegen die Verbotstatbestände vor. Also diese verfassungsfeindliche Prägung, die jetzt bei Compact verneint wurde, die wurde bei Indie Media, bei links unten Indie Media gar nicht überprüft. Das hätte das Bundesverwaltungsgericht geprüft. Wie es ausgegangen wäre, weiß man nicht. Es wurden bei links unten Indie Media ja auch nur eine Auswahl von Artikeln sozusagen ihnen vorgehalten, die angeblich verfassungsfeindlich seien und die angeblich strafrechtswidrig waren. Das ist nochmal ein anderer Verbotstatbestand. Ob da jetzt das Bundesverwaltungsgericht im Endeffekt wie bei Compact gesagt hätte, das reicht nicht aus, das ist so ein bisschen Spekulation, aber es ist zumindest im Bereich des Denkbaren, ja.
Eine Frage, die jetzt viele auch beschäftigt, ist die Frage, was die Aufhebung des Compact-Verbotes jetzt für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren bedeutet. Was denkst du?
Also ich wäre da vorsichtig, vorschnell das zu übertragen. Also man muss dazu wissen, das Vereinsverbot ist dann doch ein anderes Argument als das Parteiverbot. Beim Parteiverbot geht es darum, eine Partei von staatlicher Macht abzuhalten. Das ist beim Vereinsverbot erstmal ganz grundsätzlich anders und bei Kompakt spielte dann doch dann die Meinungs- und Pressefreiheit deswegen auch eine ganz andere Rolle, als das bei beim Parteiverbotsverfahren der Fall wäre. Ein paar Elemente der Urteilsbegründung sind mit Sicherheit übertragbar. Also das betrifft zum Beispiel die Frage, was verstehen wir unter freiheitlich-demokratischer Grundordnung und was fällt da alles drunter? Da hat ja das Bundesverwaltungsgericht zutreffend auch gesagt, die Beiträge von Kompakt, die dieses Remigrationskonzept von Sellner propagieren, die sind mit der Menschenwürde unvereinbar und deswegen richten die sich auch gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und bei der AfD sehen wir auch VertreterInnen, die auf dieses Remigrationskonzept von Sellner Bezug nehmen oder das vertreten. Da gibt es mit Sicherheit einige sozusagen Ansatzpunkte, die dann auch eher für ein Verbotsverfahren sprechen. Aber beim Parteiverbot stellen sich dann eben auch nochmal ganz andere Fragen und man muss halt sich auch klar werden, die AfD ist dann doch eine andere Organisation als Kompakt. Da gibt es zwar viele inhaltliche Überschneidungen, aber ja, also da jetzt sozusagen das eins zu eins zu übertragen, das ist nicht möglich.
Dann abschließend nochmal zusammengefasst, deine Bewertung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das Kompaktverbot aufzuheben?
Ja, im Ergebnis richtig. Schade natürlich, dass Kompakt und Jürgen Elsässer sich jetzt wieder freuen können und insofern ärgerlich auch, dass man es überhaupt versucht hat und Kompakt diese Bühne geboten hat, was den Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit und insbesondere auch anderer Medien betrifft, ist die Entscheidung ambivalent. Bisschen höherer Schutz durch dieses Kriterium der Prägung, aber eigentlich hätte ich mir da eine weitergehende oder eine bessere Begründung gewünscht, um Medien noch besser zu schützen.
Das sagt David Werdermann, Jurist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir haben mit ihm gesprochen über die Aufhebung des Kompaktverbotes durch das Bundesverwaltungsgericht.